im Parlament sitzen eine, also die Mehrheit sogar, waren irgendwie als entweder Kommandeure oder irgendwelche Leute, die mit den Revolutionswächtern zu tun haben. Das heißt, es hat einen Militärputsch im Iran gegeben. Einen Militärputsch, und der hat auch ökonomische Folgen, nicht nur politische Folgen. Heute hat diese Organisation der Revolutionswächter die größte Macht ökonomisch im Iran, die größte Macht. Die bekommen alle wichtigsten Staatsaufträge. Die sind im Ölgeschäft drin. Die bauen Straßen, bauen Staudämme, alle Konzessionen für alles. Was hat eigentlich das mit Militär zu tun? Aber die sind jetzt zum größten Unternehmen des Landes geworden. Sie haben die ganze Wirtschaft des Landes ruiniert, indem sie den ganzen Schwarzmarkt beherrschen. Und sie beherrschen den Schwarzmarkt, weil sie die Grenzen selbst kontrollieren. Sie bringen billige Waren aus China oder aus wo auch immer, führen sie ein, bringen auf den Markt, machen die eigene Industrie und die eigene Landwirtschaft kaputt. Ich habe einen Freund, der hatte bis vor 3 Jahren Plantagen im Norden Irans, verschiedene landwirtschaftliche Produkte. Heute ist er total ruiniert, sagt, wir können überhaupt nicht konkurrieren mit den Waren, die eingeführt werden. Und außenpolitisch ist Iran, befindet sich in einem Abenteuer. Wir haben uns der Gefahr eines Krieges auseinandergesetzt. Und wenn man sich vorstellt, wenn ein Angriff auf Iran käme, was gäbe das für eine verheerende hätte das für verheerende Folgen. Das, aber sie spielen sie, das ist für die völlig anscheinend egal. Im Gegenteil, je größer die Eskalation, desto besser können sie leben davon. Und das ist die katastrophale Lage des Landes. Und ich wollte sagen, ein Ergebnis dieser Bewegung, ein wichtiges Ergebnis neben dem Zerfall des Staates ist, dass dieses Regime innerhalb des Landes auch sehr isoliert geworden ist und nur noch durch pure Macht herrschen kann. Das ist alles. Und jetzt nur noch ganz kurz zu der Lage dieser Bewegung. Diese Bewegung hat zwar diese Erfolge erzielt, ungeheure Aufklärungsarbeit getrieben. Viele, die vielleicht bis dahin noch bereit waren, dieses Regime zu akzeptieren, sind zu Gegnern geworden. Aber zu glauben, dass wir jetzt im Iran kurz vor dem Sturz dieses Regimes stehen, wäre einfach ein Irrglaube. Denn die Konzentration der Macht, der Militärmacht, ist sehr stark. Sie haben Militärs und unzählige paramilitärische Organisationen, die wir zum Teil überhaupt nicht kennen und die mit Millionen und Milliarden finanziert werden. Und das ist eine Macht, die nicht so leicht, und die Opposition steht mit leeren Händen da. Die sind ja gewaltlos. Das ist wiederum ein Vorzug dieser Bewegung. Friedliche Bewegung kann gegen diese Gewalt kaum was ausrichten, also zumindest nicht kurzfristig. Dann hat die Bewegung noch ihre eigenen Schwächen. Sie hat keine klare Strategie. Man weiß nicht, wohin der Weg gehen soll. Zum Beispiel Mousavi und Kadhubi und all diese Führer aus dem Reformlager, die wollen unbedingt diesen islamischen Staat behalten. Während viele, die an diesen Teilnehmen, an den Protesten teilgenommen haben, vor allem die meisten Jugendlichen, die wollen eine andere Gesellschaft. Die wollen dieses System nicht mehr haben. Sie wollen den Sturz dieses Regimes und endlich mal ein freies, demokratisches Land haben. Sie wollen genauso leben wie ihre Gleichaltrigen in allen anderen Ländern der Welt. Sie wollen nicht dauernd Befehle empfangen, sie wollen nicht dauernd Trauerfeierlichkeiten mitmachen, sie wollen Spaß haben an ihrem Leben. Es ist keine Ideologie, keine politische, auf den ersten Blick ist das überhaupt nicht politisch, aber im Grunde hochpolitisch brisant. Also, die wollen, man weiß nicht, wohin diese Bewegung führt. Diese Bewegung ist auch nicht organisiert, wie Herr Mousavi das auch erwähnt hat. Es gibt ein Netzwerk, der spontan funktioniert. Aber dass zum Beispiel eine straffe Organisation und Führung da wäre, zu sagen, also jetzt diese Parolen und diese nicht und so weiter, das gibt es nicht. Das mag ein Vorzug sein auf der einen Seite, dass wir keine jetzt Helden und Führerfiguren wieder hochleben lassen, die uns dann später wieder enttäuschen, wie schon so oft. Aber der Nachteil ist, dass das einfach jetzt vieles spontan gehen muss. Also haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und es gibt zwei Wege, die zum Ziel führen könnten. Der eine Weg ist der klassische Weg. Das heißt Aufklärung, Diskussionen, versuchen in den Fabriken Streiks zu organisieren, an Schulen, Universitäten, in der Verwaltung und so weiter, so wie dieser klassische Weg läuft, bis einfach dieser Staat unterhöhlt ist, sozusagen. Das ist aber ein langfristiger Weg und das kann sein, und weil viele Jugendliche an dieser Bewegung teilnehmen, dass sie nicht so viel Geduld haben, das dann zu Resignation führt. Was man Anzeichen davor spürt man auch. Es gibt einen zweiten Weg, der kurzfristiger sein könnte, nämlich alles daran zu setzen, diesen Zerfallsprozess des Staates zu beschleunigen. Und dafür sind vor allem nach meiner Auffassung Mousavi, Kadhubi und Khatami und solche Leute sehr, sehr wichtig. Denn sie haben das ja in die Wege geleitet, diesen Zerfall des Staates. Also, es gibt sehr viele Fragen, die diese Bewegung und die Gegenseite betreffen. Wichtig ist auch, wie das Ausland sich verhält. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht verstanden, dass in dem Augenblick, als die Bewegung sich auf ihren Höhepunkten befand, plötzlich der Westen die Atomfrage so aktualisiert hat, dass das alles in den Schatten stellt. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, der Westen will dieser Bewegung in den Rücken fallen. Anstatt dieser Bewegung zu helfen, hätte man alle diese Bemühungen, alle diese Sachen, was man im Zusammenhang mit dem Atomkonflikt macht, alle Druckmaßnahmen, alle Sanktionen wegen Verletzung der Menschenrechte gemacht, wären wir heute viel, viel weiter. Aber vielleicht will man gar nicht im Westen, dass wir ein demokratisches Regime haben. Danke. Thank you.
Ja, Herr Niermann, ich danke im Namen aller wirklich für einen sehr schönen, ausgezeichneten Vortrag. Und jetzt jetzt kann die Fragerunde beginnen. Am besten koordinieren wir das mit Hilfe meiner Mitreferenten. Also wer Fragen hat an unsere zwei Referenten, kann gerne beginnen. Kann die Frage stellen.
Jetzt habe ich, was also für Journalisten und Schriftsteller typisch ist, nichts zu schreiben und kein Papier.
Ach so.
Wenn Sie mir irgendwie einen Kugelschreiber geben können. Dankeschön.
Als erstes habe ich, glaube ich, Sie gesehen.
Mein Name ist Martin
Huber.
Ich habe eine Frage. Sie haben, Dr. Niermann, sehr schön erzählt. Ich kenne Sie aus Ihren vielen Veröffentlichungen. Sie haben sehr viel über die Vergangenheit erzählt und auch jetzt Gegenwart. Aber ich möchte nur eins sagen bei der jetzigen Bewegung. Wir haben damals zur Revolution einen riesengroßen Fehler gemacht. Wir haben damals gesagt, der Schaum muss weg, aber haben uns dann keine Gedanken gemacht. Wer kommt denn danach?
Genau.
Und das, ich meine, diesen Fehler dürfen wir auf keinen Fall machen. Und ob diese grüne Bewegung im Iran ausreicht, dass ich bewundere die vielen Leute, die auf die Straßen gehen, das ist fantastisch, aber dieses Ausreichen gegen diese Gewalt kommen wir nicht an. Es ist nicht möglich, auch vom Ausland eventuell, dass da irgendwelche Persönlichkeiten, Bewegungen kommen, die dann das auch dann die zu einer Revolution hat, dann führen in Iran. Eine gezielte Bewegung, ich will jetzt keine Namen nennen, ob das jetzt kenne keine Leute, aber das wäre, meine ich, möglich, dass wir uns nicht nur auf irgendetwas dann festlegen, nur damit dieses Regime weggeht. Nicht, dass da nicht noch mal so ein Fehler auftritt, dass es noch schlimmer wird als dann vorher.
Also Sie haben völlig recht, wenn Sie darauf hinweisen, dass zur Zeit der Revolution wir keine Vorstellung von der Zukunft hatten oder zumindest keine gemeinsame Vorstellung. Und die Vorstellungen, die einzelne Gruppen hatten, die waren meistens irrige Vorstellungen, hatten mit der Realität der iranischen Gesellschaft wenig gemein. Zum Beispiel meine eigene Vorstellung war völlig daneben, weil das, was ich wollte, nämlich eine sozialdemokratische Gesellschaft, war eigentlich in der damaligen iranischen Gesellschaft nicht möglich, bei allen diesen Kräfteverhältnissen und so weiter. Also da haben Sie völlig recht, gebe ich Ihnen recht. Ich habe auch vieles nicht erzählt, weil sonst hätten Sie bis morgen früh hier sitzen müssen. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der Bewegung in der Zeit der Revolution und jetzt. Ich glaube, dass da zwei Charakteristika für diese Bewegung auffallen. Erstens, diese Bewegung ist ziemlich ideologiefrei, während in der Zeit der Revolution waren nur ideologisch orientierte Strömungen da. Es waren die Linke, die Sozialisten, die Kommunisten, die Islamisten, also es waren wenige Gruppen, die, sagen wir, richtig für Demokratie und ideologiefrei kämpften. Heute ist es viel, viel geringer und ich spüre keine ideologisch verankerte Parolen. Eher sind die Parolen auf Menschenrechte, auf Demokratie zurückzuführen. Wenn man von Gleichberechtigung der Frauen redet, das ist keine Ideologie, das ist
einfach ein demokratisches Recht. Das ist Konvention der Menschenrechte. Wenn man für Abschaffung der Todesstrafe und solche Sachen, also was jede Parole wäre, würde sie verwirklicht werden, schon eine Revolution allein für sich. Also da aus diesen Parolen, aus den Plakaten, aus den Artikeln, die in den Zeitungen der Opposition geschrieben werden, kann man entnehmen, dass diese 30 Jahre Erfahrung Islamischer Republik doch verstanden worden sind. Man weiß schon, also das sind gebrannte Kinder, die Iraner. Die haben, deswegen gibt es auch jetzt keine so eine Führerfigur. Auf einmal hängen sich nicht alle an eine Figur und die bestehen auch darauf, dass die Bewegung keine Führung hat. Das ist schon, sind schon Unterschiede und nach meiner Ansicht nach qualitative Unterschiede. Es gibt also in der iranischen Zivilgesellschaft eine Politisierung, die sehr viel Positives nach meiner Auffassung aufweist. Natürlich darf man sich nicht die Illusion machen, dass diese Leute, die an den Protesten teilgenommen haben, die gesamte Gesellschaft ausmachen. Es gibt natürlich sehr viele Gegenden im Iran, wo Leute leben, die überhaupt nichts von alledem mitbekommen haben, und da geht Ahmadinejad hin mit einem Sack voll Geld und gibt jedem ein Scheinchen und dann denken die, das ist der Gesandte Gottes und so weiter. Das gibt's auch. Aber im Iran waren für politische Veränderungen immer die Städte ausschlaggebend und nie die Provinz. Also hat noch nie die Provinz, erst Khomeini hat Leute aus der Provinz herbeigeholt und sie als Fußvolk benutzt und missbraucht sozusagen. Aber nach wie vor glaube ich, dass die Städte entscheidend sind, die Stadtbevölkerung. Ja. Ja, also das Verhältnis jetzt zahlenmäßig, quantitativ ist so etwa, inzwischen hat sich das im Laufe dieser 30 Jahre, etwa 70% der Iraner leben in den Städten, 30% in der Provinz. Also das hat sich völlig verändert innerhalb dieser, während früher etwa 60-70% außerhalb den Städten wohnten, hat sich mit der Revolution, hat ja einen ungeheuren Einzug in die Städte gegeben. Also Teheran hatte bei der Revolution etwa rund 3-3,5 Millionen Einwohner und jetzt sind wir schon bei 14 Millionen. Also das kann man schon daraus sehen. Karaj, in den 40 Kilometer von Teheran entfernt, war eigentlich noch zu Revolutionszeiten ein größeres Dorf, also ein kleines Städtchen. Und jetzt hat Karaj 4 Millionen Einwohner. Das ist Wahnsinn, wenn ich mir das vorstelle. Also das ist schon. Und dementsprechend hat sich auch diese Politisierung vollzogen. Das heißt, auch die, man muss wissen, die Leute haben dank der Kommunikationsmittel, moderne Kommunikationsmittel, haben sie viel mehr Zugang zu Informationen, als unvergleichlich mehr. Also heute passiert nichts im Iran, was die Leute da nicht sofort erfahren. Und zwar braucht nur einer davon zu berichten und schon sind alle illegalen Medien sozusagen voll mit diesen Nachrichten. Und so hat diese Protestbewegung überhaupt nur, war es möglich, ohne diese modernen Kommunikationsmittel wäre nicht möglich gewesen. Auch das Internet. Das Internet hat, also ich muss sagen, wirklich eine Revolution erzeugt im Iran. Man muss auch wissen, die persische Sprache ist die am meisten im Internet vertretene Sprache, vorhandene Sprache. Mehr als Chinesisch, muss man sich vorstellen. Obwohl Iran nicht einmal oder die persisch sprechende Bevölkerung nur einen geringen Teil der Chinesen ausmacht im Vergleich zu Chinesen. Das ist schon allerhand. Ja. Und dieser Zugang zu Informationen hat die Leute wahnsinnig politisiert. Sie können jeden Taxifahrer, jeden Taxi einsteigen, schon fängt die politische Diskussion an. Ich merke, dass die Leute aus dem Iran kommen, also zum Beispiel meine Verwandten, die eigentlich früher völlig unpolitisch waren und politisch nicht interessiert waren, sie wissen so genau Bescheid. Sag ich, woher wisst ihr das denn bloß? Ja, das hört man. Und das spricht sich rum. Und das funktioniert sehr gut. Und das ist auch etwas, was zu dieser Auffassung vom Staat, von Gesellschaft und so weiter, das hat viel korrigiert. Und das ist, sehe ich als sehr positiv an. Der Einfluss des Westens, Sie haben gefragt, wie groß er sein kann. Er kann sehr groß sein, ist auch sehr groß. Aber er kann Unheil anrichten und er kann Segen verteilen. Und bisher hat der Einfluss des Westens mehr Unheil angerichtet als Segen verteilt. Weil alles, was der Westen bisher gemacht hat, selbst gemessen am eigenen Vorteil, war nach meiner Ansicht nach zum 95% ein Fehler. Angefangen von Mossadegh bis Iran-Irak-Krieg, bis dieser ganze Atomkonflikt. Stellen Sie sich mal vor, das ist doch lächerlich. Sie machen seit jetzt 8 Jahren verhandeln sie mit dem Iran und wir sind immer noch an derselben Stelle. Und Iran macht immer weiter. Dieses eine Land wickelt die alle um die Finger. Warum? Weil die keine Ahnung haben von der iranischen Mentalität, weil sie überhaupt von dieser Kultur keine Ahnung haben, genauso wie sie tollpatschig sich in Afghanistan und im Irak verhalten, genau dasselbe passiert in der Politik Iran gegenüber. Und Leute wie ich können sich die Finger wundschreiben und den Mund, wie sagen wir, am Fusselig reden oder was, und es hat keinen Sinn. Die begreifen nicht, dass man nicht etwas, was als nationale Ehre propagiert wird, einfach jetzt negieren kann. Und ein national verbrieftes Recht einfach außer Kraft setzen kann. Das geht einfach nicht. Sie müssen andere Wege finden. Iran ist Mitglied des Atomwaffensperrvertrages und als solches hat laut Vertrag Iran das Recht, Atombrennstoff zu produzieren, und zwar im eigenen Land und so viel man will. Und die Atombehörde muss sogar, ist verpflichtet, dabei behilflich zu sein. Überhaupt dieser Vertrag, der Sinn dieses Vertrages, bestand ja darin, zu verhindern, dass außer diese Länder, die es schon haben, die Atomwaffen sich nicht weiter verbreiten. Stattdessen aber die Atomenergie frei benutzt werden kann in allen Ländern. Und als dieser Vertrag abgeschlossen wurde, haben die Atommächte versprochen, ihr Atomarsenal nach und nach zu reduzieren, bis es keine Atomwaffen überhaupt auf dieser Welt gibt. Heute ist es so, dass sie inzwischen diese Atommächte ihr Atomarsenal modernisiert haben und weiterhin modernisieren. Herr Obama spricht in Prag von einer atomfreien Welt, aber jetzt im Haushalt sind 80 Milliarden Dollar für die Modernisierung der Atomwaffen vorgesehen. Das ist doch, das merkt auch der Taxifahrer in Teheran. Ja? Und man kann nicht, wenn man Israel ständig unterstützt, Israel hat mehr als 250 Atomsprengköpfe, und das geht doch nicht. Und dann man kann nicht mit Indien, das nicht mal Mitglied des Atomsperrvertrages ist und schon seit Jahren Atomwaffen besitzt, kann man nicht einen Exklusivvertrag schließen und weiterhin Zusammenarbeit in Nuklearangelegenheiten mit den USA und Iran verbieten, Uran im eigenen Land anzureichern. Das geht nicht. Das geht nicht. Man kann nicht einem Land wie Pakistan, das gefährlichste Land der Welt ist, nach meiner Auffassung, aber zu Zöglingen der Amerikaner gehört, schon seit Jahren, Jahrzehnten, kann man nicht erlauben, Atomwaffen zu besitzen und dem Nachbarland Iran verbieten. Iran fühlt sich umzingelt, mit Recht. Das hat jetzt mit dem Regime nichts zu tun. Ich wünsche dieses Regime zum Teufel, ja, und zwar lieber heute als morgen. Aber wenn man nationales Recht betrachtet, wenn man das Recht eines Landes betrachtet, das zur eigenen Sicherheit verantwortlich ist, und dieses Land ist vollständig umzingelt von amerikanischen und westlichen Militärmächten. Schauen Sie sich mal an, Pakistan, wie gesagt, das ist ein Satellitenstaat der Amerikaner, die pakistanische Armee ist unter Befehl der Amerikaner. Dann in Afghanistan ist das Land besetzt im Osten Irans, also sind die amerikanischen Streitkräfte dort präsent. Dann haben wir die ehemaligen Sowjetrepubliken, in den meisten haben die Amerikaner jetzt ihre Stützpunkte. Dann haben wir die Türkei. Türkei ist ein NATO-Land. Dann haben wir Irak. Irak ist wiederum ein besetztes Land durch die Vereinigten Staaten. Und am Persischen Golf, da ist kein Platz mehr, so viele Kriegsschiffe und Stützpunkte der Amerikaner da sind. Natürlich fühlt sich Iran bedroht. Und rundherum sind auch Atommächte. Im Osten haben wir Pakistan und Indien, im Norden haben wir Russland, im Westen haben wir Israel. Und dieses Land fühlt sich bedroht. Es hätte einen Weg geben können. Einfach zu sagen, also nicht Angriffspakt schließen. Dann wäre die ganze Atomfrage gelöst. Bitte? Zwischen dem Westen und vor allem der USA und Iran. Ja, nicht Eingriffspakt, wie man das mit vielen Ländern hat. Man hätte andere Wege finden können. Als Khatami Staatspräsident war er zu jeder Konzession bereit. Sie haben gesagt, er soll während der Verhandlungen die Anreicherung von Uran aussetzen. Das haben sie gemacht. Sie haben ausgesetzt. Anreicherung von Uran wurde im Iran gestoppt. Man hat gesagt, Iran soll das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag unterschreiben. Dieses Zusatzprotokoll besagt, dass die Atombehörde jederzeit, zu jeder Stunde, an jedem Ort kontrollieren kann. Iran, die Khatami-Regierung hat das unterschrieben. Also zu jeder Konzession war bereit. Iran hat, als Afghanistan besetzt wurde, Amerika unterstützt. Es gab geheime Verhandlungen zwischen Teheran und Washington. Ebenso beim Irakkrieg. Was sollten die denn sonst machen? Hätten die damals mit Khatami ein Abkommen geschlossen, wäre Ahmadinejad überhaupt nicht an die Macht gekommen. Ahmadinejad hat gesagt, und er und seine Leute, wir haben gesagt, das ist ja einer, habt ihr gesehen, wenn man Kompromisse macht, will der Westen immer noch mehr. Man muss hart bleiben dem Westen gegenüber, damit wir unsere Interessen durchsetzen können. Und damit hat der demagogischerweise Ahmadinejad die Wahl gewonnen. Solche Prozesse müssen doch Beobachter beobachten und berichten. Man kann das nicht machen. Ich habe gesagt, in dem Augenblick, als die Bewegung sich auf ihrer Höhepunkt befand, ja, im September, vom Juni bis September, ja, im September haben die Amerikaner sofort wieder die ganze Atomfrage in den Mittelpunkt gestellt. Dann hat Ahmadinejad gesagt, schaut mal, jetzt ist es so, wenn ihr so viel demonstriert und so Proteste macht, dann nutzt das der Westen aus. Also seid ihr alle Kollaborateuren des Westens und jetzt üben die Druck auf uns wegen Atomfrage. Das sind Demagogen, da muss man wissen, die sind keine Idioten. Ahmadinejad ist kein Irrer, wie man das gelegentlich in der Presse gezeigt hat. Er ist ein sehr guter Taktiker, er ist ein kluger Taktiker. Er weiß schon, was er macht. Nur der Westen ist einfach. Wollte man einen Regimewechsel im Iran, ja, Herr Bush hat das ja erklärt. Und zwar, er hat das erklärt, nachdem geheime Verhandlungen über Afghanistan und Irak waren und amerikanische Soldaten sogar teilweise Unterstützung fanden von Teheran, hat Bush gesagt, das ist Achse des Bösen und das ist ein Schurkenstaat. So kann man keine Politik machen. Das geht nicht. Und hätte man das Schwergewicht auf die eklatante Verletzung der Menschenrechte gelegt, dann hätte das Regime sich in einer sehr, sehr schwachen Position gefunden. In Atomkonflikt fühlt sich das Regime im Recht, weil es tatsächlich das Recht ist, das internationale Recht. So, bitteschön. Ja, schön. Bitte etwas lauter, ich habe Sie. was sie tun können, Druck ausüben wegen Verletzung der Menschenrechte. Warum können Leute, die für diese Brutalitäten verantwortlich sind, frei nach Deutschland kommen, werden eingeladen, werden Gespräche führt man mit ihnen und so weiter. Warum sperrt man die nicht aus? Warum setzt man das Regime nicht wegen dieser, warum propagiert man das nicht? Warum sagt man nicht, ihr seid Mörder? Ihr habt so viele Leute umgebracht jetzt. Warum sagt man das nicht? Warum setzt man sich mit diesen Leuten zusammen und verhandelt? Boykottieren. Politisch boykottieren, nicht wirtschaftlich. Wirtschaftlich nutzt das überhaupt nichts. Wirtschaftlich trifft man die Bevölkerung und nicht das Regime. Weil solange das Öl fließt, solange die Milliarden und Abermilliarden in die Hand der Regierung kommen, passiert nichts. Kann man boykottieren, was man will. Aber politisch muss man Druck ausüben. Und das kann der Westen. Außerdem will ich noch etwas sagen. Das ist jetzt langfristig gesehen, selbst den Interessen, wirtschaftlichen Interessen des Westens entgegengesetzt. Warum? Weil die ganzen Märkte verlieren. Heute haben die Chinesen längst die Amerikaner, die Europäer verdrängt aus dem persischen Markt. Die ganzen Investitionen und so weiter machen die Chinesen heute und die Russen. Und das ist Ahmadinejad gerade recht. Er hat schon 2005 bei der Regierungsübernahme gesagt, wieso müssen wir vom Westen abhängig sein? Warum wenden wir nicht uns an den Osten? Warum wir sind Asiaten, das sind unsere Brüder, wir arbeiten mit denen zusammen, der Westen kann uns den Buckel runterrutschen. Wir haben die Milliarden, der Westen ist auf unser Öl angewiesen, fertig. Diese Politik des Westens ist nicht nur unvernünftig und fehlerhaft, sondern auch gegen die langfristigen Interessen der westlichen Staaten gerichtet.
Aber Sie sagen, Sie sprechen immer vom Westen. Ich meine, Iran hat auch eine sehr lange Grenze zur ehemaligen Sowjetunion bzw. zu Russland. Und dann jetzt die Chinesen, die ins Spiel kommen. Vor 2 Tagen war der Jahrestag des Tiananmen-Massakers. Kein Mensch, aber auch nicht in Russland oder sonst wo, hat daran erinnert. Da sind, wenn man an die Menschenrechte denkt, da sind wirklich Leute massakriert worden, öffentlich und so weiter und so fort. Und was ist, die Chinesen sind überall drin.
Natürlich. Die Chinesen interessieren sich nicht für die Menschenrechte, sonst würden sie das im eigenen Land erstmal wahrnehmen und nicht sie so stark verletzen. Die Chinesen haben nur einen Vorteil. Sie handeln nicht mit Waffengewalt, sondern mit Wirtschaftsgewalt. Ja? Und schauen Sie sich in Afrika um, wie der Einfluss von Chinesen gestiegen ist in den letzten Jahren. Auch in asiatischen Staaten, selbst Indien wendet sich jetzt nach China. Ja?
Aber weil Sie sagen, mit den Menschenrechten, also man sollte gegen die Menschenrechte, ich meine, damals ist protestiert worden, aber heute wird nicht mehr, das wird total vergessen.
Ja, haben Sie recht. Das ist
auch nichts.
Ne, ich meine, das kritisiere ich doch gerade.
Nein, aber...
Dann habe ich Sie falsch verstanden. Ja. Sagen Sie bitte nochmal.
Nein, ich sage nur, Sie sagen, man hätte im Iran also den Schwerpunkt legen müssen auf die Menschenrechte, dass man dagegen wurde. In China hat man das vielleicht mal am Anfang getan, wie das war. So lange ist es ja noch nicht her, obwohl, naja, jetzt ist schon lange her. Aber es hat gar nichts genützt. Das heißt, die Chinesen
Ach so, jetzt habe ich Sie verstanden. Also der Westen, wenn der Westen Druck ausübt wegen Verletzung der Menschenrechte, nutzt das nicht. Aber in Bezug auf China hat man überhaupt das nicht gemacht. Jeder Staatspräsident oder Regierungschef, der in China war, hat zuerst, wie es sich gehört, kurz protestiert gegen Verletzung der Menschenrechte und mehr Achtung vor Menschenrechte verlangt. Und dann ist man hingegangen, hat man die Wirtschaftsverträge abgeschlossen. Das hat keinem interessiert. Das war nur ein bisschen für die Öffentlichkeit bestimmt und fertig. Da kann man nicht von einem wirklichen Druck sprechen. Ja, das hat der Westen niemals versucht gegenüber China. Und die werden sich hüten. Stellen Sie sich mal vor, was die deutsche Industrie heute sagen würde, wenn Frau Merkel sich tatsächlich für die Menschenrechte in China einsetzen würde. Da würden Sie die Frau Merkel steinigen. Das ist die ganze deutsche Exportwirtschaft geht zugrunde, wenn Sie das machen. Das ist es. Das ist es.
Herr Musavi, wie stark ist der westliche Lifestyle unter den Studentinnen und Studenten an den Teheran ausgeprägt? Und was da wichtiger, welche westliche Integration war mehr Richtung Osten, also schon Richtung China, oder wie sieht das da aus? Weil die kulturelle Identifikation mit den Iranern sehr hoch ist. Ja.
Bei Studenten in Iran, der Westen oder Amerika ist egal, sie möchten der Region weggehen, sie wollten nicht diese Region, sie möchten seine Freiheiten, seine Freedom und sie möchten die gute Region in Iran gibt und Studenten jetzt wissen, wie wollten, aber ich denke, der Unterschied zwischen der vorher und jetzt ist, dass Demonstration und Studenten wollten, was sie wollten, sie möchten. Und das ist nicht wichtig, welche Personen kommen zur Region. Sie möchten eine richtige Regierung in Iran gibt's und vorher nur Menschen sagen, Khomeini komme zu Iran, aber jetzt das Personen ist wichtig mit Studenten.
Ja, die Lage der Auslandsopposition ist eine ganz andere als zur Zeit der Revolution. Zur Zeit der Revolution hatten wir eine sehr gut funktionierende Organisation, die Konföderation iranischer Studenten. Die war damals ein Dachverband der gesamten iranischen Opposition. Die Lage heute ist so, dass die meisten aktiven Oppositionellen, das sind Leute, die, so wie ich, eine Niederlage erlebt haben und zurückgekommen sind, waren alle, die meisten sind nach Iran gegangen und dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Und diese Niederlage war so tief, dass man die Verarbeitung nicht einfach so geschafft hat. Es ist immer noch nicht weg. Und das hat zu einer ungeheuren Zersplitterung geführt. Es gibt jetzt, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, mehr als 100 iranische Organisationen, Auslandsorganisationen, die immer wieder versuchen, teilweise miteinander klarzukommen, und das schaffen sie nicht, weil sie noch in der Vergangenheit leben, weil sie nicht sagen, ja, also wir müssen das aufarbeiten, und wenn wir das gemeinsam aufarbeiten, können wir vielleicht besser in die Zukunft blicken. Jeder ist mit sich und seiner Ideologie und so weiter beschäftigt. Und ich glaube, die Rolle, die Khomeini gespielt hat damals, die hat durch viele Faktoren bedingt, die es heute nicht gibt. Und die Erwartung, dass heute wieder so einer entsteht und aus dem Ausland aus das Land so beeinflusst und führen kann, das ist, glaube ich, illusionär. Und viele, also wenn Sie mich fragen, ich sehe für die Auslandsopposition nur eine Aufgabe oder zwei. Eine Aufgabe, wichtigste Aufgabe ist die Aufklärung. Man muss dafür sorgen, überall zu sagen, was ist das für ein Land und was ist da los. So wie ich heute Abend oder Herr Mousavi das versucht habe. Das zweite ist, die Bewegung im Iran, die Opposition im Iran zu unterstützen. Ohne diese, schauen Sie, als diese Protestbewegung im Iran begann, sind viele im Ausland, die in ihren Löchern seit Jahren nicht rausgekommen waren, hinausgekrochen und sind auf die Straße gegangen und so weiter. Das ist ein Mechanismus, der immer funktioniert. Wenn im Inland etwas ist, dann kann das Ausland was machen. Aber wenn da Dunkelheit herrscht, kann man kein Licht reinbringen. Also die Auslandsopposition hat nach meiner Auffassung eine sekundäre Funktion. Nie eine Hauptfunktion. Das ist, glaube ich, nicht.
Wenn es so weit
ist. Ich glaube, ja.
Was hat sich dann in Iran geändert? Wie wäre die Lage in Iran heute, wenn er Mousavi Präsident geworden?
Ich habe nicht ganz verstanden. Können Sie mir sagen? Nochmal? Ja, aber ein bisschen lauter damit.
Die Frage ist, wäre es nicht zum Wahlbetrug gekommen letztes Jahr bei den Wahlen? Mousavi hätte die Wahl gewonnen. Was hätte sich geändert und wie wäre die Lage in Iran heute?
Aha, jetzt habe ich es verstanden. Also, wenn es nicht zum Wahlbetrug gekommen wäre und Mousavi gewählt worden wäre, scheint es mir schwer vorstellbar, dass nach dieser Mobilisierung, die es während des Wahlkampfes gegeben hat, und nach diese Versprechen, die Mousavi abgegeben hat während des Wahlkampfes, dass er plötzlich wieder zum alten Trott zurückführen könnte. Es hätte zwei Folgen haben können. Entweder hätten die Rechten sich damit abgefunden und hätten eine Lockerung dieser geschlossenen Gesellschaft erlaubt und zugelassen, hätten Machteinschränkungen in Kauf genommen, hätten die Zensur der Presse gelockert, hätten die Wahlen etwas freier gestaltet und so weiter. Und das wäre der Beginn von einem neuen Prozess geworden. Oder sie hätten sofort dagegen geputscht, dann wäre es noch schneller dieser Zerfall des Staates erfolgt, nach meiner Auffassung. Also auf beide Möglichkeiten wären positiv gewesen für das Land, wenn Mousavi die Wahl gewonnen hätte. Aber hat sie nicht gewonnen.
Gut, dann beenden wir diese Veranstaltung. Wir haben uns sehr über Ihr zahlreiches Erscheinen gefreut. Wir bedanken uns natürlich sehr herzlich bei unseren zwei Referenten, Herr Siamak Mousavi und Herr Dr. Bahman Niedermann. Es hat uns sehr, das Referat für politische Bildung, sehr geehrt, dass Sie beide Zeit gefunden haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ja, und wir bedanken uns nochmal an Sie beide und natürlich an Sie, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank. Danke.